Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Banger zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Focus Money Talks in 2025. Ich bin Heike Bangert und wünsche euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr. Zuversicht ist mein Motto für das neue Jahr. Zuversichtlich sein, ohne die Augen zu verschließen vor den vielen Problemen, die zweifelsohne auf uns zukommen. Aus diesem Blickwinkel möchte ich berichten, wann immer es geht. Bitte lasst mich wissen, wenn es nicht mehr danach klingt. Ich gebe gerne zu, zum Auftakt habe ich es mir richtig leicht gemacht. Ich spreche mit Sonja Laut, der Chefanlagestrategin von Legal & General Investment Management. Sie ist für ihre tiefgreifende Analyse bekannt, hat bisher in allen Situationen einen guten Ausweg gefunden und sagt uns gleich, wie es mit Aktien, Anleihen und anderen Investments im Jahr 2025 weitergeht. Sonja, vielen herzlichen Dank, dass wir nochmal sprechen können über das Jahr 2024, aber natürlich auch über 2025. Wir gucken auf die Wirtschaft, wir gucken auf die Politik, auf das große Ganze, aber natürlich gucken wir ganz verstärkt auf die Kapitalmärkte. Schön, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Vielen Dank für die freundliche Einladung. Freue mich sehr, dass wir heute sprechen können.
Sonja, wenn wir so gucken, schlimmer geht eigentlich immer, ja. Die geopolitischen Risiken nehmen zu, die Schulden steigen und dessen völlig ungeachtet klettern die Aktienmärkte auf immer neue Höchststände. Wie geht das eigentlich zusammen?
Ja, die Diskrepanz erscheint immer stärker. Wir haben da auch jetzt in 2024 jetzt schon mal ein paar Mal ja so die Frage gestellt, wenn man sich die Zeitungsheadlines anschaut, dann ist die Negativität nicht zu übersehen. Und dann haben wir über das ganze Jahr 2024 eigentlich gesehen, dass die Kapitalmärkte damit gar kein Problem haben. Und hier ist ja insbesondere das Thema Geopolitik gegenüber der Wirtschaftsdynamik wirklich ein Riesenkontrast gewesen. Also, wie kann man die jetzigen Stände rechtfertigen? Einfach dahingehend, dass die Fundamentaldaten immer noch gut sind, insbesondere in den USA. 2024 war eine neue Demonstration der Sonderstellung der United States. Und das ist natürlich ein Markt, der von der Größe her und von der Bedeutung her auch andere Risikoanlageklassen beflügelt hat. Und solange die Fundamentaldaten hier immer noch diese Idee der Goldilocks unterstützen, solange werden Aktien sich auch durchaus weiterhin noch nach oben bewegen. Und daran ist natürlich schon ganz klar, die Frage ist, wie lange können die Fundamentaldaten so weitermachen? Und dann haben wir natürlich im letzten Jahr ganz deutlich die Wahlen gesehen, die im Vordergrund standen, insbesondere die Wahl in den USA im November. Das heißt, in 2025 geht alles darum, wissen wir eigentlich, wie die politischen Maßnahmen eventuell die Kapitalmärkte beeinflussen.
Das klingt optimistisch und ich muss mal sagen, du reißt dich dann ein bei anderen Investmenthäusern, die das ähnlich sehen, ein bisschen verhalten optimistisch, aber eben doch eine positive Grundstimmung. Letztlich schießt die Politik ja manchmal ein bisschen quer, aber sofern das nicht die Wirtschaft direkt tangiert, sehen die Kapitalmärkte ja auch sehr gerne darüber hinweg.
Absolut. Und das ist genau der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden Anfang des Jahres, weil, wie gesagt, die Wirtschaftsdynamik in den USA, wenn wir uns die Charts anschauen, in 2024, eigentlich schon seit der Pandemie, hat man ja eine große Differenz gesehen zwischen dem Wirtschaftswachstum in den USA und insbesondere Europa und England. Und insofern hat das uns natürlich jetzt ins neue Jahr beflügelt. Und jetzt stellt sich die große Frage, welche der Politikentscheidungen von Donald Trump tatsächlich maßgeblich in die Fundamentaldaten eingreifen können. Zölle stehen ganz oben und das betrifft auch Europa und China. Daneben haben wir natürlich das ganz große Thema Immigration und ganz klar seine Devise, wir machen die Grenzen zu und wir werden auch versuchen, illegale Einwanderer wieder abzuschieben. Das sind große Statements, die aber tatsächlich natürlich einen Einfluss nehmen können, einmal A auf Inflation und B auf Wachstum. Wir wissen, dass Zölle insbesondere, je nachdem wie hoch sie sind, einen direkten Einfluss nehmen auf die Inflation. Weil natürlich am Ende des Tages werden dann die Preise im Inland teurer. Das heißt, der Konsument muss mehr ausgeben, wenn es kein Substitut gibt. Und insofern ist das, was der Markt im Moment noch nicht einschätzen kann, weil wir haben ja wirklich von 100% Zöllen runter auf 20 Einige sagen, das ist vielleicht nur eine Taktik zur Verhandlung. Also der Markt kann im Moment noch nicht wirklich festlegen, inwiefern das Wirtschaftswachstum und Inflation beeinträchtigen wird. Es ist klar, für Europa und China, je nachdem wie hoch die Zölle sind, und das kann man modellieren, kann der wirtschaftliche Einfluss deutlich das erwartete Wachstum beeinflussen. Das ist, was die Märkte sich anschauen werden. Bis dahin ist es schwierig, das einzupreisen. Und vielleicht am Rande, in den Industrieländern sind wir nicht wirklich gewohnt, politische Risiken einzupreisen. Wenn wir zu den Emerging Markets schauen und Sie fragen einen Fondsmanager oder einen Analysten da, der sagt sofort, politisches Risiko wird schon eingepreist, bevor wir überhaupt nach den Fundamentaldaten schauen. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass politische Risiken normal in der Anlageentscheidung keine große Rolle gespielt haben. Wir aber jetzt ein Szenario haben, wo einmal Präsident Trump ein ganz anderes Mandat erhalten hat als in seiner letzten Amtsperiode. Und insofern müssen wir davon ausgehen, dass einige seiner politischen Entscheidungen tatsächlich einen binären Einfluss haben, je nachdem, wie sie umgesetzt werden.
Das hatten wir eigentlich auch schon an der Börse beobachten können. Du hattest es schon gesagt, die US-Märkte sind deutlich stärker gelaufen als die anderen auch. Das bedeutet nicht, die anderen sind nicht gelaufen. Aber zumindest ist eine Divergenz, die wir ohnehin haben, hat sich die Kluft noch mal etwas weiter aufgetan. Es gibt ja immer wieder auch Auguren, die denken oder sagen, die europäischen Aktien sind günstig gepreist und man könnte tatsächlich ein Stückchen aufholen. Würdest du das jetzt für 2025 auch erwarten?
Ganz genau richtig. Also erstmal, wenn wir natürlich uns jetzt die Opportunitäten anschauen im Jahr 2025, dann ist natürlich die erste Frage, was ist denn überhaupt schon eingepreist. Und da sehen wir natürlich, dass das Bewertungsniveau USA gegenüber Rest der Welt, nicht mal nur Europa, sondern USA gegen den Rest der Welt, hat sich nochmal deutlich ausgeweitet. Und das ist nicht nur im Aktienbereich, sondern auch im Unternehmensanleihbereich. Also wir reden ja immer über die sogenannten Spreads, die ein Stück weit das Risiko abbilden gegenüber Staatsanleihen. Und da sind wir im Investment-Grade-Bereich in den USA wirklich an All-Time-Lows. Also es war fast noch nie niedriger. Und das bedeutet natürlich, dass ich als Investor keinen richtigen Puffer habe. Nicht? Also wenn es tatsächlich mal eine Gegenbewegung geben sollte, dann bin ich natürlich auch vollständig da offen, stehe ich dagegenüber offen und werde den Einfluss haben. Dann ist aber natürlich die Frage, bislang war es natürlich gerechtfertigt. Du hast gerade angesprochen, die Kluft in Bezug auf die Wirtschaftsdynamik ist größer denn je und natürlich damit auch das Gewinnwachstum. Also das, was wir in der Gesamtwirtschaftsdynamik gesehen haben, hat sich auch in der Gewinnsituation der Unternehmen wiedergespiegelt. Das heißt, wir können nicht mal sagen, dass die USA, da fragt ja natürlich immer jeder, ist das eine Blase jetzt? Bislang müssen wir sagen, nein, die Unternehmensgewinne haben also tatsächlich damit Schritt gehalten. Und insofern fragt sich aber natürlich doch jeder Investor, können denn die Gewinne so weiter wachsen? Ist da nicht eine Möglichkeit, dass wir hier zumindest mal nur eine Seitwärtsbewegung, vielleicht sogar eine leichte Abschwächung sehen? Dann kommt die Bewertungshöhe wieder ins Spiel. Und da wissen wir natürlich in Europa, die Erwartungshaltung ist sehr moderat. Wir wissen, die EZB wird mit Sicherheit den Zinssenkungszyklus, der in 2024 ja fortgeschritten ist, weiter fortsetzen. Inflation ist zurückgekommen. Und wie gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen einschätzen und warten noch, wie die Zölle sich auswirken. Aber es ist natürlich schon viel eingepreist. Und insofern schauen wir schon. Natürlich haben wir auch noch die Wahlen in Deutschland und dann in Frankreich. Also auch hier müssen wir abwarten, wie sich die politische Situation verändert. Aber im Grunde haben wir doch eine relativ stabile Situation, die nicht unbedingt sehr aufregend ist, die aber zeitgleich auch durchaus schon in den Preisen reflektiert ist. Und wir sehen da durchaus Opportunitäten, um sich zu engagieren.
Ein bisschen höre ich bei dir raus, der größere Überraschungseffekt könnte aus Europa kommen. Mehr aus Europa als aus den USA, richtig?
Ja, natürlich wissen wir, dass gerade in 2025, wir haben noch nicht über 2026 geredet. Und der Grund dafür, warum das wichtig ist für mich, ich habe bislang Zölle und Immigration erwähnt. Aber natürlich hat Donald Trump auch viel über Deregulierung gesprochen. Er hat viel über Steuersenkung gesprochen. Er hat über fiskalpolitische Maßnahmen gesprochen. Die werden sich aber erst 2026 auswirken, weil alle diese Maßnahmen müssen durch den Kongress. Immigration und Zölle, da hat er diese sogenannte Executive Order. Das heißt, die kann er im Prinzip schon im Januar umsetzen. Deswegen ist es wichtig, so ein bisschen die zeitliche Komponente im Auge zu behalten und was die Märkte also in 2025 beschäftigen wird. Da Europa wieder die Erwartungshaltung so gering ist, schauen wir zum einen, wenn wir Klarheit haben auf den Zöllen, dann kann man für Europa durchaus eine Narrative entwickeln, die, wie gesagt, nicht besonders aufregend ist, aber schon eingepreist. Und dann schaut man sich vielleicht ein Stück weit auch unterschiedliche Sektoren an, um zu gucken, welche strukturellen Faktoren hier eventuell eine Rolle spielen. Und vielleicht kriegen wir sogar einen positiven Impuls aus der deutschen Neuwahl und vielleicht kriegen wir auch eine stabilere Situation in Frankreich. Es ist ja wirklich ein Stück weit so ein negatives Sentiment. Vielleicht braucht es gar nicht so viel, um hier ein bisschen optimistischer zu sein.
Wunderbar wäre es, aber warten wir es ab. Ich möchte ganz gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den du schon erwähnt hast. Du sagtest, die Zölle könnten am Ende tatsächlich zu mehr Inflation in den USA führen, was wiederum eben all das dämpfen würde, was Donald Trump sich so vorgestellt hat. Siehst du denn das Problem auch der Inflation? Und daraufhin müssten ja die Notenbanken, also in dem Falle die Fed, müsste da ja dann tatsächlich reagieren.
Das ist tatsächlich eine der zentralen Fragen, weil ich habe vorhin ja schon über Wachstum und Inflation gesprochen. Aber der Markt hat sich, wie du gerade richtig gesagt hast, sehr darauf fixiert, dass natürlich auch die Fed ihren Zinssenkungszyklus weiter fortsetzen wird in 2025. Da ist natürlich jetzt, und den Konflikt hast du direkt dargestellt, wenn tatsächlich die Zölle so eingesetzt werden, dass je nachdem, wie hoch sie sind, wir tatsächlich einen inflationstreibenden Druck sehen, dann stellt sich die Frage 1, ist die Fed gewillt, darüber hinwegzusehen? Weil wir wissen natürlich, dass Zölle einen direkten Einfluss haben und dann kommt aber ein sogenannter Anpassungsprozess und der ist schwierig vorherzusehen, weil der hängt davon ab, inwiefern Konsumenten ein Substitut finden für ein Produkt, was mit Zöllen belegt ist. Und je nachdem, und deswegen ist es so wichtig zu sehen, wie Europa und China unterschiedlich behandelt werden, wie sich dann das auf die Inflation auswirkt. Das wird die Fed auch ganz klar analysieren, um dann zu schauen, ob das eventuell ein längerfristiger Inflationsdruck sein wird oder temporär. Was die Fed sich auch anschauen wird, ganz genau, ist, ob die Immigrationspolitik einen negativen Einfluss auf die Wachstumsdynamik hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Immigration, die natürlich so extrem jetzt für ein emotionales Wahlkampfthema gesorgt hat, eigentlich positiv war für die US-Wirtschaft. Sie hat es erlaubt, den US-Arbeitsmarkt so ein bisschen auszubalancieren. Und natürlich, das sind Konsumenten, das sind Arbeitskräfte. Wenn wir jetzt tatsächlich davon ausgehen müssen, einmal, dass natürlich keine neuen Immigranten kommen und zum Zweiten eventuell auch ein Teil wieder abgeschoben wird, dann haben wir eventuell einen negativen Einfluss. Das sind Szenarien. Das Problem für den Markt ist im Moment einzuschätzen, in welcher Größenordnung diese Dynamik sich umsetzen wird. Aber Inflation, Wachstum wird im Spannungsfeld bleiben. Und je nachdem, was als erstes wirkt, ist die Fed gefragt, hier tatsächlich diesen Balanceakt hinzukriegen. Und das könnte ein sehr wichtiger Punkt für den Markt werden, weil wir wissen alle, der Markt erwartet durchaus eine Serie von Zinssenkungen auch in 2025.
Wie ist deine Erwartung? Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, wenn die Fed das selbst nicht weiß, weil sie datenabhängig darauf reagiert. Nichtsdestotrotz, ich meine, jeder hat seine Prognose. Was ist eure und deine Erwartung jetzt für 2025 bezüglich der Fed und über die EZB sprechen wir gleich?
Wir können diese Erwartungshaltung im Moment nur auf Basis von Fundamentaldaten abgeben. Und das ist vielleicht an dieser Stelle ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben im Moment keine 12-Monats-Prognose, weil diese binären Ereignisse sind so schwierig in einer 12-Monats-View einzubauen, dass wir auch deutlich machen, dass man hier tatsächlich eher taktisch operieren muss, gerade am Anfang des Jahres, um rauszufinden, inwiefern eben Donald Trump und seine neue Regierung diese Maßnahmen, die während des Wahlkampfes so in den Vordergrund gestellt werden, umsetzen. Auf Basis der Fundamentaldaten gehen wir einher mit dem Marktpricing im Moment. Das heißt, wir sehen durchaus eine Serie von 25 Basispunktschritten, aber sind genauso datenabhängig wie die Fed, weil wir sagen, wir sind nicht besser als der Markt im Moment, um hier eine Einsicht zu haben, die sich sehr stark von dem abkoppelt, was der Konsens ist. Wir sind ein bisschen vorsichtiger als der Gesamtkonsens, was das Wachstum angeht, weil wir durchaus denken, dass es unterschätzt wurde, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt hat, wie unterstützend einige dieser Faktoren waren und dass natürlich am Ende des Tages Steuersenkungen eine Weile brauchen, bis sie durch den Kongress sind. Also wir versuchen das so ein bisschen vorsichtiger anzugehen und insofern schauen wir schon, wie wir uns positionieren können, um die Diversifikation so zu halten, dass eine mögliche Abwärtsbewegung, wir können ja immer noch nicht ausschließen, dass es nicht auch mal zu negativen Schocks kommt, dass man hier nicht zu stark exponiert ist.
Mhm. Gilt das auch für Europa? Wie würdest du es für die EZB beschreiben wollen?
Ist ein einfacherer Pfad. Also die Fed ist ja lange im Kreuzfeuer gestanden, weil die Wirtschaftsdynamik so positiv ist und dann sich natürlich jeder Marktteilnehmer fragt, warum brauchen wir Zinssenkung, wenn doch eigentlich bislang die Dynamik sehr positiv ist. Wir müssen ja nicht die Volkswirtschaft überstimulieren. Also da ist ja auch ein Stück weit die Frage, wie viel Fiskalpolitik hat die US-Regierung ohnehin schon bereitgestellt und jetzt, warum sollten wir dann auch noch Zinsen senken? Am Ende des Tages wäre das ja dann nur inflationstreibend. Also die Debatte war durchaus in 2024 eine sehr aktuelle und wir haben ja auch tatsächlich gesehen, dass die Fed sich ein bisschen schwer getan hat mit dem Zeitpunkt, immer schwierig für die Fed, vor den US-Wahlen dann auch noch einen Zinsschritt bekannt zu geben. Aber ich glaube, da haben wir jetzt einen etwas deutlicheren Pfad und wir haben auch einige Anzeichen, dass sich zumindest eine ganz leichte Abschwächung in den USA abzeichnet. Europa für die EZB deutlich einfacher, weil einfach die Wirtschaftsdynamik so gering war und wir haben zwar eine Bodenbildung gesehen, aber es zeichnet sich nicht ab, dass man hier tatsächlich eine Verbesserung sieht und insofern war der Schritt für die EZB einfacher. Zum Zweiten, die Inflation ist auch stärker zurückgekommen. Die Erwartungshaltung ist, dass wir jetzt auch unterhalb des Targets in 2025 rauskommen werden und insofern geht es für die EZB darum, die Volkswirtschaft wieder anzukurbeln und insofern der Pfad deutlicher mit erwarteten Zinsschritten, um hier wirklich positiv einzuwirken.
Brauchen wir eine Neubewertung an der Börse oder ist das deiner Meinung nach alles schon eingepreist?
Das ist zum großen Teil eingepreist. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist eben diese Zolldynamik, weil wir natürlich noch nicht genau wissen, in welcher Höhe und ob tatsächlich Europa im Fokus steht. Unsere Erwartung ist eigentlich, dass der Fokus der neuen Regierung auf China ausgerichtet ist und dass die erste Amtshandlung sein wird. Aber Donald Trump hat sich häufig genug auch negativ in Bezug auf Europa ausgedrückt. Und wir dürfen nicht vergessen, es sind ja nicht nur Zölle. Donald Trump ist auch sehr kritisch in Bezug auf Ukraine, NATO. Also der Sicherheitsaspekt neben den Zöllen ist etwas, was Europa sehr beschäftigen wird. Aber in Bezug auf die Wirtschaftsdynamik nochmal geht es hier hauptsächlich um die Zollhöhe und ob es tatsächlich auf alle Produkte übergreifend angesetzt wird. Die Erwartungshaltung ist da. Es ist klar, dass der europäische Markt sich damit schon auseinandersetzen musste. Und insofern nochmal, das meiste wird eingepreist sein. Wenn es eine deutliche Überraschung gibt, dass die Zölle deutlich höher sind, dann wird das nochmal adjustiert werden müssen, weil natürlich der wirtschaftliche Einfluss dann nochmal höher wird. Also das ist so die Erwartungshaltung. Aber im Vergleich natürlich zu dem Gesamtbewertungsniveau in den USA und nochmal die Divergenz, die wir gesehen haben. Mir geht es um die Größenordnung der Divergenz zwischen amerikanischer und europäischer Bewertung. Gerechtfertigt bis hier, aber dann die Frage, wie es weitergeht.
Wir sehen die Zweiteilung zwischen den Märkten, aber auch innerhalb des Marktes. Die Technologieaktien, die man eigentlich im August schon ein bisschen unter Beobachtung, unter kritischer Beobachtung, muss man sagen, hatte, sind aus eben dieser Kritikphase wieder rausgekommen. Denkst du denn, dass dieser Run auf die großen Technologiewerte, dass er anhalten dürfte jetzt im Jahr 2025? Oder sehen wir vielleicht auch einen Paradigmenwechsel hin zu Branchensektoren, die vernachlässigt worden sind, vielleicht ein bisschen mehr Value, ein bisschen konservativer gedacht?
Zum einen, glaube ich, als erstes, was der Markt erwartet hat, war so ein bisschen das gleiche Playbook, was wir in 2016 hatten bei der ersten Amtsperiode von Trump. Und da ging es darum, Aktien positiv, starker Dollar und steigende Bond-Yields. Also das haben wir bislang auch gesehen. Die Bond-Yields spielen nicht so ganz in das Playbook rein, aber Aktien weiterhin positiv und so ist der Dollar natürlich auch unterstützt. Die Frage, was sich innerhalb der Aktienmärkte abspielt, ist ganz interessant. Und da müssen wir überlegen, einmal Thema Deregulierung. Wer profitiert davon am meisten? Wir haben Bitcoin gesehen, jetzt über 100.000. Auch da hat er sich deutlich ausgedrückt, dass er sich die Regulierung anschauen möchte. Banken haben profitiert, haben wir gesehen in der ersten Instanz. Und dann hat er natürlich die America First Initiative. Das heißt, dass natürlich auch die Small Midcaps durchaus profitiert haben, weil die Idee, dass nicht mehr Fokus aufs Inland gerichtet wird, würde sich dann in den Sektoren widerspiegeln. Technologie ist ein Thema, wo natürlich die Sonderstellung der USA in 2024 so dominant war, dass wir hier ein Bewertungsniveau sehen, was bislang stark unterstützt wurde von den Gewinnen. Aber natürlich, dann haben wir, wie wir im Englischen sagen, the law of big numbers. Nicht, wenn wir sagen, wir wollen 30% jedes Jahr wachsen, dann wird natürlich die Basis irgendwann so groß, dass 30% fast schwer zu erreichen ist. Da stellt sich die Frage natürlich, wie würde der Markt reagieren, wenn Nvidia, ich glaube letztes Jahr waren es 36%, das wurde dann ein bisschen revidiert auf 30. Was macht der Markt, wenn es 25 oder 20 ist? was immer noch ein gigantisches Ergebnis ist, aber natürlich im Kontext der vorherigen Jahre dann eine Abschwächung wäre. Da wird es dann spannend, wie der Markt sich das anschaut und sagt, ist die Bewertung immer noch gerechtfertigt oder ist es dann eher ein besseres Verhältnis? Und dann ist natürlich die Frage, wie viel Zuwachs sehen wir da noch?
Kurzzeitig hatten wir solche Korrekturen ja gesehen, aber nichtsdestotrotz, es hat sich dann aber auch wieder ausgewachsen.
Das auf jeden Fall, aber einfach auf Basis natürlich der Euphorie dann im Gesamtmarkt, nicht? Also wir haben ja gesehen, ganz interessant mit Elon Musk, der jetzt Teil der Regierung ist, und Tesla war einer der ganz großen Gewinner nach der Wahl. Also da waren schon dann auch einige Verschiebungen, aber grundsätzlich hat der Technologiemarkt dann, sag ich mal, von der Gesamtthematik profitiert. Steuern spielen dann natürlich auch noch rein und fiskalpolitische Maßnahmen. Also grundsätzlich ist es ja ein sehr freundliches Umfeld für Unternehmen und für die Technologieunternehmen ist das nicht anders.
Du hattest das gesagt für Nebenwerte auch in den USA. So in Europa zeichnet sich das noch nicht so sehr ab. Also auch nicht in Deutschland, man kann das nicht beobachten.
Nein, noch nicht, weil natürlich wir bislang keine Regierung gesehen haben, die sagt Europe first oder Deutschland first, nicht? Also da war ja ein ganz explizites Wahlversprechen in dem Sinne, dass der Fokus, die Inlandsdynamik noch zu verstärken, das haben wir ja noch nicht wirklich gehört. Wir sind natürlich in Europa auch durchaus sehr exportabhängig. Das heißt, da haben wir nochmal eine Divergenz, die natürlich auch ein Stück weit zu der Negativität beigetragen hat. Wir wissen, dass China nicht in einem guten Umfeld ist und natürlich auch hier ein Rückgang im Wirtschaftsumfeld. Und insofern hat da alles zusammengespielt. Aber die Konsumentendynamik in Europa ist nicht groß genug, als dass das wirklich sich dann auch auf die kleineren Marktsegmente übertragen würde. Da kommt es wirklich drauf an und deswegen nochmal die Wahlen in Deutschland und in Frankreich. Wir sind da schon sehr wichtig und natürlich auch, wie sich Europa dann zusammenfindet, insbesondere wenn die Rhetorik von Donald Trump noch negativer werden würde, insbesondere in Bezug auf Sicherheit. Das wird mit Sicherheit ein großes Thema. Es ist noch nicht ganz klar, wie weit oben das auf seiner Prioritätsliste steht. Aber er hat häufig genug darüber gesprochen. Es war schon ein Thema in seiner ersten Amtsperiode. Und wenn wir schauen, wie er seine Ministerien jetzt besetzt hat, da sieht man schon, dass die Art und Weise, wie er damit umgehen möchte, ein Stück weit aggressiver sein wird als in der ersten Amtsperiode. Nochmal, er hat ein anderes Mandat bekommen. Er hat den sogenannten Popular Vote gewonnen. Das heißt, er hat die meisten Stimmen von individuellen Wählern gewonnen. Er hat den sogenannten Clean Sweep. Er kontrolliert das White House, den Kongress. Es ist ein anderes Mandat. Er wird andere Möglichkeiten haben. Das sollte und das wird Europa mit Sicherheit im Moment durchanalysieren, die Szenarien einmal anschauen und mit Sicherheit werden die Diskussionen auch schon laufen.
Werden denn das, was man vor der Wahl auch angenommen hat, also mehr fossile Energie, weniger regenerative Energie, mehr Rüstung, weniger im Bereich der Medizin, wird das denn anhalten oder müssen Anleger jetzt neue oder andere Prioritäten setzen?
Da ist viel Rhetorik mit dabei. Also diese Idee ist ja ein toller Slogan, Drill, Baby, Drill, also mehr fossile Energien. Das sagt er nicht zum ersten Mal und mit Sicherheit wird er da auch schauen, inwiefern man da die Produktion vielleicht erhöhen kann. Wir sollten aber nicht unterschätzen, die USA sind schon seit einiger Zeit ein unabhängiger Energieproduzent. Das heißt, Öl und Gas sind ausreichend. Im Endeffekt sind die USA ein Exporteur, was Energieprodukte angeht. Und insofern interessanterweise nur als eine Statistik. Das Land Texas hat mehr Wind- und Solarfarmen als Kalifornien und das, obwohl natürlich die Rhetorik aus diesen beiden Staaten eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnte. Das heißt, Investoren sollten auch nicht zu viel da hineininterpretieren, weil ein Unternehmen würde niemals seine Kapitalallokation, die ja normalerweise über 10, 20 Jahre geplant ist, einem politischen Zyklus anhängen oder gar verändern. Die Rhetorik wird sich verändern, weil kein Unternehmen möchte hier auf der falschen Seite rauskommen. Aber ich glaube nicht, dass sich hier deutliche Veränderungen in der Kapitalallokation ergeben. Und ganz interessant, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, der Energiesektor hat deutlich besser performt unter Biden als unter Trump. Also für Investoren, was in der Rhetorik drin ist, muss sich nicht unbedingt an den Aktienmärkten widerspiegeln. Und das ist vielleicht ganz wichtig, nur als Anhaltspunkt. Wir haben die Statistik gefunden und ich dachte, das ist eine ganz nette Headline, um sie zu teilen.
Durchaus interessant. Sonja, würdest du sagen, das Pariser Klimaschutzabkommen, das war ja das allererste, das er angekündigt hat, auf jeden Fall skippen zu wollen. Wäre das, du sagtest jetzt gerade für Unternehmen, wird es keine große Rolle spielen, weil sie eben nicht in 4 Jahreszyklen, sondern sehr viel länger denken. Aber könnte es sein, dass sie tatsächlich dennoch ihre Klimaschutzanstrengungen ein bisschen zurückfahren könnten? Man hat das ja auch beim ESG, zumindest für Anleger, auch beobachten können in den vergangenen 4 Jahren, wo eben sehr viel Kriegsrhetorik da war oder sehr viel Geld auch in andere Kanäle geflossen ist. Meinst du, es könnte vielleicht doch ein Tickchen eine Rolle spielen?
Es spielt auf jeden Fall eine Rolle, wenn wir uns natürlich die Position oder die Sonderstellung der USA in der globalen Konversation anschauen. Wir wissen, dass ohnehin, wir hatten jetzt gerade wieder eine COP-Veranstaltung und wir wissen, wie zäh die Verhandlungen waren, wie wenig man sich hier einigen konnte. Und ganz wichtig im Zentralen, das zentrale Thema bleibt, wie können wir eine faire Transition gestalten? Wie kann dieser Übergang so gestaltet werden, dass nicht einige Länder denken, dass sie am Ende des Tages die ganze Last tragen und andere nicht? Wir wissen, wo der Konflikt ist. Es ist die Trennung zwischen natürlich Norden und Süden, die was wir als Global South bezeichnen, also alle Länder in dem Bereich, die natürlich daran sich festhalten, dass die Industriewelt, also the West, wie wir sie es bezeichnen, ja sein Carbon-Budget schon lange ausgenutzt hat, weil die Industrialisierung in diesen Ländern schon lange zurückliegt und natürlich dementsprechend die Entwicklungsländer insbesondere nicht mal ansatzweise ein vergleichbares Carbon-Budget hatten. So, und die Frage, wie man das fair machen kann, ist natürlich Kapitaltransfer. Und da hast du ja wahrscheinlich gesehen, es waren extrem zähe Verhandlungen. Man hat sich jetzt auf eine Summe geeinigt. Da spielen die USA eine Rolle. Das heißt, wenn sich die USA daraus zurückziehen, dann wird es sehr schwer zu sehen, wie man hier wirklich diese globale Kooperation sehen kann, die so nötig ist, um diese Gespräche voranzutreiben. Und insofern, wir differenzieren, werden Unternehmen nochmal. Ein Unternehmen, was sich so ausgerichtet hat, dass Klimaveränderungen keinen wesentlichen Einfluss mehr nehmen und dass das Unternehmen sich nachhaltig aufgestellt hat, das ist eine Planung auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Ich gehe nicht davon aus, dass Unternehmen das plötzlich rückgängig machen, weil wir hier einen politischen Wechsel haben. Und wir wissen natürlich auch, das ist dann das zweite Mal, dass Donald Trump die USA aus dem Pariser Abkommen rausnimmt. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine Riesenveränderung mit sich bringt. Aber nochmal, die USA sind wahnsinnig wichtig, wenn es zu globalen Verhandlungen kommt, wenn sie sich tatsächlich da zurückziehen und nicht mehr mit am Tisch sitzen, dann wird es noch mal viel schwieriger. Und dann ein Stück weit natürlich, du hast es schon angesprochen, die geopolitische Situation hat dann natürlich auch zu der Diskussion geführt, sind denn die Defense, also Verteidigungsunternehmen, die in die Verteidigungs- und Rüstungsindustrie produzieren, sind die investierbar oder nicht? Sind die nachhaltig oder nicht? Und natürlich hat das Thema Sicherheit einen ganz anderen Stellenwert eingenommen. Und insofern, glaube ich, ist hier mehr eine Evolution, die es Investoren so ein Stück weit erlaubt, einzuschätzen, worum geht es hier überhaupt. Wir sind der Meinung, auch ein Rüstungsunternehmen kann sich nachhaltig aufstellen und dass natürlich nach Artikel 51 der UN-Konvention jedes Land ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Also hier haben wir durchaus so ein bisschen ein paar Diskrepanzen gefunden, wie man das interpretieren sollte und inwiefern man hier auch kundentransparent zeigen kann, wie das nachhaltig sein kann. Der andere Punkt, und das war ganz spannend, weil natürlich viele Anleger in nachhaltigen Fonds festgestellt haben, dass wenn man kein Exposure zu Öl und Gas hatte, mit dem steigenden Ölpreis, das auch zu einem negativen Return Impact führen kann. Das, glaube ich, hat auch eine Rolle gespielt. Also da war viel Lerneffekt zu verstehen, welches Exposure man hat und welches nicht. Und dass natürlich das zeitweise dann auch zu einer Ergebnisdifferenz führen kann.
Von der Nachhaltigkeit mal ein bisschen abgesehen, nochmal über die Favoriten, über die Branchen, über die Sektoren zu sprechen für 2025 oder auch 2026. Gibt es denn einen Favoritenwechsel? Stellt sich der Markt breiter auf? Du hattest das für die USA ja schon beschrieben. Werden vielleicht andere Aktien tatsächlich reüssieren, die es ein bisschen schwerer hatten in den vergangenen Jahren?
Das Thema Konzentrationsrisiko hat uns in 2024 schon beschäftigt. Nicht jeder weiß jetzt die Magnificent Seven, wie groß die sind, wie viel Wert sie im S&P 500 ausmachen, natürlich auch global. Wir haben in den USA 3 Aktien, die jetzt mehr als 3 Billionen Marktkapitalisierung haben. Also das sind gigantische Zahlen. Und damit stellen sich natürlich viele Anleger jetzt die Frage, wie viel Konzentrationsrisiko möchte ich denn eigentlich in meinem Portfolio haben? Darüber hinaus, ich habe die Sonderstellung der USA schon angesprochen, sind die USA jetzt 70% des globalen Aktienindex. Also wir haben nicht nur Konzentrationsrisiko in einzelnen Märkten über Sektoren, sondern auch im regionalen Kontext. Und das ist schon eine wichtige Frage. Wenn wir das jetzt in Einklang bringen mit allem, was wir schon besprochen haben, dann stellt sich natürlich ein Anleger die Frage, wenn ich jetzt ein globales Portfolio, also einen globalen Aktienfonds habe, inwiefern bin ich bereit, dieses Konzentrationsrisiko zu tragen? Insbesondere, wenn ich mir überlege, wie die Bewertungsdifferenz sich eventuell auswirken kann. Da haben wir jetzt schon einige Anfragen, ob man einen gleichgewichteten S&P 500 haben kann, nicht? Also wo tatsächlich dann alle Aktien gleichgewichtet sind, um so ein Stück weit natürlich auch die möglichen positiven Einflüsse auf die kleineren Werte durch die Donald-Trump-Politik zu bekommen. Dann die Frage, wie viel Europa möchte man über USA? Und da natürlich dann, also die Diversifizierung, die ich angesprochen habe, natürlich auch über Anlageklassen hinweg. Das heißt einmal innerhalb von einem Aktienportfolio und dann aber natürlich auch, wie viel Anleihen möchte ich haben, wie viel Staatsanleihen möchte ich haben, um entsprechend diese Opportunitäten abzudecken. Weil was ich über den US-Aktienmarkt gesagt habe, gilt auch für den Unternehmensanleihmarkt. Also wir finden mehr Opportunitäten in Europa und auch in Emerging Markets im Vergleich zu gerade den hochwertigen Unternehmensanleihen in den USA. Dann in Bezug auf die strukturellen Themen. Wir glauben immer noch, dass die Energiewende und auch die Investitionen, die hier notwendig sind, weiterhin ein Thema bleiben. Das vielleicht auch mehr in Private Assets, also in den alternativen Anlageklassen. Aber die gehören für uns genauso in ein diversifiziertes Portfolio dazu. Und ich glaube, so kann man sich durchaus aufstellen, ohne dass jetzt externe Schocks möglicherweise einen riesen Einfluss nehmen auf meine Wertentwicklung.
Du hattest über Unternehmensanleihen gesprochen. Wie sieht's mit Staatsanleihen aus? Man hat diese kleinen Kapriolen gesehen, direkt vor der US-Wahl. Da zeichnet sich natürlich eben auch die hohe Staatsverschuldung ab. Sind denn US-Staatsanleihen attraktiv für Anleger, zumal in Europa, die ja immer noch das Währungsrisiko haben? Und was würdest du sagen, sollten sie in Europa tun?
Also wir sind durchaus konstruktiv, was Staatsanleihen angeht, aber wir haben viel schon über die erwarteten Zinssenkungszyklen gesprochen. Die sind natürlich nicht alle gleich bewertet, nicht? Und insofern, gerade wenn man sich die USA anschaut, dann haben wir durchaus ein attraktives Niveau, aber wir haben natürlich auch schon einige Risiken aufgezeigt, warum der Zinssenkungszyklus vielleicht nicht so stark durchkommt, wie es bislang jetzt erwartet ist. Und wir haben hier für Europa gerade, du hast es gerade richtig gesagt, natürlich spielt es immer ein Stück weit eine Rolle, ob der Anleger Währungsrisiken in Kauf nehmen möchte oder nicht. Wenn nicht, dann haben wir natürlich hier in Europa durchaus einen ganz klaren Pfad, wie die Reise weitergeht. Und insofern als Absicherung sind Staatsanleihen hier mit Sicherheit noch ein gutes Thema. Wir sind auch sehr konstruktiv, was englische Staatsanleihen angeht. Das war ja nochmal eine Sondersituation, auch neue Regierung, neues Budget und ein Stück weit hier Niveaus noch bei den Gilts, die sehr attraktiv sind und auch die Bank of England langsamer als jetzt die EZB und die Fed. Und da haben wir die Erwartungshaltung für 2025 schon, dass man hier durchaus eine Absicherung finden kann und auch ein gutes Renditeprofil.
Gilt das auch für die Währung?
Ja, gleich dazu gesagt, da kommt das Währungsrisiko dazu. Wir sind konstruktiver, insbesondere auf den Euro, ein Stück weit auch auf die Währung in England, also aufs Pfund, weil wir natürlich, auch das haben wir gesehen, ne, direkt nach der Wahl, starker Dollar war ein direkter Rückgang auf den Euro und auch aufs Pfund. Und insofern, glaube ich, kann man das durchaus auch, wenn wir mal den Euro als Basis für den Anleger sehen, durchaus auch von der Euro-Sicht aus anwenden. Und da glauben wir schon, dass das eine sinnvolle Anlage ist. Wie gesagt, wenn man in den USA auch ein bisschen Volatilität ertragen kann, dann glauben wir auch durchaus, dass das für 2025 eine gute Option ist. Nochmal, ich habe es vorhin erwähnt, die fiskalpolitischen Maßnahmen, du hast es gerade gesagt, Gesamtverschuldung, Budgetdefizit, das sind alles Themen, die uns schon natürlich beschäftigen, bislang den Markt noch nicht. Sollte jetzt aber die Trump-Regierung weiterhin nicht nur Steuern senken, sondern auch fiskalpolitisch das Budgetdefizit weiter ausweiten, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo natürlich der Staatsanleihenmarkt oder jeder Anleger sagt, naja, die Nachhaltigkeit der Fiskalpolitik ist jetzt noch nicht so gegeben. Also werden wir uns da genau anschauen, inwiefern wir hier für das Risiko kompensiert werden, das eventuell mit dieser höheren Verschuldung und mit dem Staatsdefizit natürlich einhergeht. Das ist ganz spannend. Das ist hauptsächlich USA, natürlich auch in einigen europäischen Ländern. Wir haben es jetzt gesehen mit dem französischen Budget. Auch da ging es hauptsächlich um die Nachhaltigkeit der Verschuldung, die Nachhaltigkeit der Staatsausgaben. Ein Riesenthema, was auch der Markt natürlich ein Stück weit aufgreift. Wir haben französische Staatsanleihen unter Druck gesehen, als das Thema überhaupt aufkam und als Michel Barnier übernommen hat. Und es wird sich dann natürlich herausstellen, wie sich das in 2025 weiterentwickelt.
Bedeutet lieber mit kürzeren Laufzeiten investieren als mit längeren?
Ja, im Moment ja. Wieder, ich mache hier allgemeine Aussagen. Es kommt natürlich ein Stück weit auf die Region drauf an. Aber tatsächlich, bis wir höhere politische Sicherheit, ist vielleicht das falsche Wort, aber Klarheit. Klarheit ist besser. Wenn wir höhere politische Klarheit haben, dann können wir auch tatsächlich über längere Durationen nachdenken.
Du hattest bereits über Bitcoin gesprochen. Wie sieht es denn mit Gold und wie sieht es mit Rohstoffen aus? Rohstoffe sind ja ein bisschen an die Konjunktur getackert, aber Gold dürfte vielleicht ein ähnliches Thema sein.
Na, Gold und Bitcoin ist ja ganz faszinierend, nicht? Beide haben sich extrem gut entwickelt, aber mit Sicherheit nicht für die gleichen Gründe. Gold als ganz klassisches Safe Haven und wir haben, das ist ganz interessant, verstärkt Zentralbanken als Käufer gesehen. Also da ist tatsächlich natürlich Gold am Ende des Tages ist Nachfrage und Angebot. Aber es ist ganz interessant, dass also Zentralbanken deutlich stärker wieder als Käufer im Markt aufgetreten sind. Aber grundsätzlich ist das ein Stück weit als Safe Haven zu sehen, insbesondere natürlich auch vor dem Hintergrund der geopolitischen Situation, die von den Märkten auch noch überhaupt nicht eingepreist worden ist. Bitcoin auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht als Safe Haven bezeichnen, obwohl da mit Sicherheit einige der großen Anhänger mir widersprechen würden und sagen, dass es tatsächlich ja in Bezug auf den Wertanstieg vielleicht doch so zu sehen ist. Aber natürlich ganz stark jetzt auch noch gerade in den letzten Wochen von dem Support von Donald Trump beflügelt worden ist. Nicht das Thema Deregulierung, was ja ein Stück weit immer ein Dämpfer war zwischendurch, weil man natürlich davon ausgehen muss, wenn die Regulierung verstärkt wird, dass dann hier, wie wir es wissen aus allen anderen Bereichen, ein Stück weit da die Dynamik und der Support verloren geht. Für 2025, je nachdem, wie wir die politischen Entscheidungen sehen, könnte ich mir vorstellen, dass wir weiterhin hier zumindest eine positive Ausgangslage haben. Und dann Rohstoffe, da muss man ein bisschen differenzieren, weil natürlich mit der anhaltenden Spannung im Mittleren Osten der Ölpreis immer als erstes reagieren wird. Sollte es tatsächlich hier zu weiteren Spannungen oder breiteren Spannungen kommen, dann werden wir mit Sicherheit die Auswirkungen als erstes im Ölpreis sehen. Weitere Rohstoffe, ganz interessant. Wir haben über die Energiewende gesprochen. Wir sollten nicht unterschätzen, wie viele Rohstoffe in diesen Übergang in die Energiewende investiert werden müssen. Und insofern, da ist Angebot und Nachfrage einmal, ja, der Wirtschaftszyklus, aber B, ein Stück weit auch, inwiefern hier tatsächlich weiter in die Energiewende investiert wird und dann entsprechend die Nachfrage. Gerade für die etwas spezielleren Commodities können wir da durchaus dann auch Preisanstiege sehen.
Die Emerging Markets waren immer so ein bisschen unter ferner Liefen in den letzten Jahren. Also man hat immer mal auf Indien geguckt, natürlich, man guckt immer auf China, aber nichtsdestotrotz, kommt irgendwann mal auch deren Zeit wieder zurück?
Ja, da hast du ganz recht. China hat alles überschattet, gerade in den letzten 2-3 Jahren. Natürlich erstmal mit ihrem grandiosen Anstieg, aber jetzt natürlich auch über die letzten 2-3 Jahre, weil wir diese klassische Immobilienblase gesehen haben, die dann tatsächlich geplatzt ist. Also wir sehen jetzt tatsächlich China in einer, wie wir es sagen, Balance Sheet Rezession. Warum sage ich das so? Weil es eine Rezession ist, Rezession, die man nicht wegstimulieren kann, weil es damit zusammenhängt, dass wir Überkapazitäten im Immobilienbereich haben. Das haben wir auch in anderen Ländern schon gesehen. Das heißt, über Jahrzehnte ist hier ein Immobilieninventory aufgebaut worden, was wir jetzt abbauen müssen. Das kann man jetzt nicht einfach wegstimulieren, weil natürlich das sind Assets, die da brach liegen und dann entsprechend natürlich von jemandem finanziert worden sind. Da sind Entwickler, Unternehmensentwickler, also Bauunternehmen dahinter. Und insofern dauert es lange, bis man da wieder auf der anderen Seite rauskommt. Wenn man Japan fragt, die haben da vielleicht ein bisschen ein Playbook, wie man das sich anschauen kann. Aber insofern hat das natürlich Emerging Markets überschattet. Selbst wenn einige der Emerging Markets sich eigentlich sehr gut entwickelt haben und gerade fiskalpolitisch und auch von der monetären politischen Seite sich durchaus sehr stabil und auch gut präsentiert haben.
Zum Beispiel?
Na, also wir haben gerade in Korea, in Taiwan, also wir haben viele Beispiele. Ich meine, Taiwan ist natürlich, das wissen wir ja, die produzieren 95% der globalen High-Performance-Chips, wie wir sagen, also die Semikonduktoren. Und die haben durchaus ein sehr stabiles Umfeld gehabt. Natürlich stehen die auch wieder im Schatten von China. Aber es ist durchaus so, dass man hier einige Opportunitäten finden konnte. Und wenn wir uns Emerging Market Bond Fonds anschauen, dann haben die sich auch durchaus in der Tat gut entwickelt. Ganz spannend ist Indien, weil Indien natürlich im Moment das schnellst wachsende Land ist unter den großen Ländern. Ist ein bisschen convoluted, aber du weißt, was ich meine. Und darüber hinaus hat sich der Präsident Modi sehr gut positioniert und hat im Moment so ein bisschen eine Schlüsselrolle zwischen den USA und China und hat sich da also bislang sehr bedeckt gehalten und auch rausgehalten und ist so ein bisschen der Profiteur. Wir alle wissen, dass Modi mit Trump ganz gut zurechtkommt. Also das wird eine ganz spannende Entwicklung und natürlich das Wirtschaftswachstum, die Dynamik ist fantastisch. Also da ist doch die Erwartungshaltung, dass die Ende des Jahrzehnts die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sind. Und das ist ein wahnsinniger Anstieg von Indien und insofern auch ein Land, auf das wir sehr positiv sind. Natürlich ist es schon sehr gut gelaufen. Also man muss da ein bisschen taktieren, was den Einstieg angeht. Aber der Pfad, der hier aufgezeigt wird, ist wirklich sehr, sehr attraktiv.
Es war ja immer so, dass Indien eigentlich immer schon ein bisschen zu teuer war und man da vielleicht einfach auch mal sich getrauen musste. Wie sieht das denn grundsätzlich aus? Es gibt ja Menschen, die möchten nicht gerne in Einzeltitel investieren, sondern möchten das gerne mit Fonds machen. Also möchten das gerne Profis überlassen, in ETFs investieren, also passiv wie aktiv beides. Was wäre denn, wenn du mal sehen würdest über das, was wir gesprochen haben, 2025, 2026, was wären denn drei Portfolios aus eurem Hause oder vielleicht auch fünf oder vielleicht auch nur zwei, ich möchte nichts vorgeben, die sich dazu anbieten könnten? Was wären die Grundlage? Was wäre so ein Kern, den man investieren sollte?
Ja, das kann ich gerne machen. Ich darf keine einzelnen Produkte nennen, also werde ich es auf Regionen und Sektoren belassen. Aber wir würden schon durchaus im Anlagebereich für Unternehmensanleihen auf ein aktives Produkt zurückgreifen, weil wir glauben, dass hier, ich habe viel über die Spreads gesprochen, also die Opportunitäten sind nicht alle gleich im globalen Bereich, aber wir glauben auch, dass tatsächlich ein globales Portfolio die gewünschte Diversifikation bereitstellt. Da gibt es Produkte, die dann auch durchaus über bestimmte Kreditqualitäten investieren können. Also es gibt Fonds, die tatsächlich High Yield und Emerging Markets und Investment Grade bereitstellen. Und das finden wir eigentlich im Moment eine ganz gute Kombination. Da sehen wir auch wirklich sehr positive Kundennachfrage, weil das so ein bisschen alles beinhaltet, was ich gerade gesagt habe. Und aber dann natürlich auch das aktive Management bereitstellt. Das heißt, welche Mischung möchte ich denn? Möchte ich lieber High-Yield-Anleihen? Möchte ich lieber Emerging Markets? Und die Fondsmanager werden das so positionieren, dass es einhergeht mit unserem gesamtvolkswirtschaftlichen Eindruck. Das wäre das Erste. Dann im Bereich Aktien würden wir, und da ist es ein bisschen schwieriger, weil eben gerade der Aktienbereich wirklich von der politischen Situation sehr stark beeinflusst wird. Da würden wir im Moment auch auf ein globales Portfolio zurückgreifen, würden aber dann im Zweifel taktisch mehr dann auf Europa und auch gerne auf Japan übergreifen und da stärker gewichten. Also durchaus erstmal, wir gehen davon aus, dass das positive Momentum erst noch ein Stück weit weitergeht, bevor wir dann wirklich den Markt sehen, wie er sich mit den politischen Entscheidungen auseinandersetzt. Und insofern, um da nicht Gewinne, sage ich mal, zu verlieren, weil man darf ja immer nicht vergessen, wenn man zu früh, zu vorsichtig wird, auch da gibt es einen negativen Einfluss, weil man dann eben Renditen nach oben verpasst. Und des Weiteren, glaube ich schon, gibt es Möglichkeiten, sich an der Energiewende zu beteiligen. Da würden wir eventuell, ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber für die Anleger, die es könnten, im alternativen Anlagebereich durchaus sich zu engagieren. Da gibt es einmal die ganz klassischen Bereiche, die natürlich erneuerbare Energien investieren. Da gibt es dann auch Fonds, die sich über die gesamte Energietransition positionieren und nicht nur die einzelnen Windparks und Solaranlagen, sondern auch das Grid und innovative Unternehmen, die hier neue Technologien bereitstellen. Dann gibt es auch die sogenannten Transition Commodities, weil wir über Commodities gesprochen haben, also Fonds, die sich tatsächlich mit diesen speziellen Rohstoffen auseinandersetzen und die in einem Fonds bereitstellen. Also, wir würden durchaus einmal, wie gesagt, globale Anleihen, Unternehmensanleihen, die aber tatsächlich alle Qualitätskategorien abdecken, einen globalen Aktienfonds, aber mit wirklich mit dem Ausblick, das muss ich nochmal wiederholen, nicht unbedingt fürs gesamte Jahr, weil Konzentrationsrisiko, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann mit möglicherweise, je nachdem, wie sich die Dynamik entwickelt, mit einem stärkeren Fokus auf Europa und ein Stück weit auch Japan, wenn das von der Währung her passt.
Genau, und wer möchte ein bisschen Bitcoin und Gold?
Ja, und dann ein Stück weit, wie gesagt, ich habe Staatsanleihen erwähnt. Auch hier gibt es natürlich Fondprodukte, die dann auch Staatsanleihen im Bezug auf Opportunitäten abdecken. Wir haben viel darüber gesprochen, dass die nicht alle gleich bewertet sind. Also auch hier gibt es die Möglichkeit, dann ein Stück weit das über einen Fonds abzudecken, wo das aktive Management versucht, diese Opportunitäten mit aufzugreifen. Das wäre der Fonds, der dann entsprechend auch als Diversifizierung fungiert und ein Stück weit in einer Abwärtsbewegung, insbesondere an den Aktien, sage ich mal, als Puffer operiert.
Sonja, vielen herzlichen Dank. Ich habe eine letzte Schlussfrage an dich. Du bist selbst Deutsche, aber schon so lange in London, dass man eigentlich davon ausgehen könnte, dass du da gar nicht mehr so richtig dran denkst. Wohingegen hierzulande die Stimmung sehr, sehr negativ ist, also mit vielen Tiefen und ein paar kleinen Höhen. Auch in England ist man ja einiges oder in Großbritannien ist man ja eigentlich Schlimmeres oder Schlimmes gewohnt. Wie ist es von der Sichtweise aus Großbritannien auf Deutschland? Hast du das Gefühl, es wird zu sehr gejammert oder ist das noch in dir drin und du denkst irgendwie, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen? Oder du kannst es gut nachvollziehen, weil du aus England das gut nachvollziehen kannst.
Ja, oder alles zusammen. Nein, das ist eine gute Frage. Es ist interessant, dass durchaus die Sichtweise auf Deutschland sich auch hier ein Stück weit verändert hat, weil man, wie der Engländer sagt, ein bisschen bemüht sich die Situation in Deutschland angeschaut hat. Jetzt gerade natürlich Ende 2024 die Diskussionen, die aufkamen, da hat man vielleicht nicht immer das Verständnis hier gesehen, wie Deutschland sich tatsächlich so politisch positionieren kann. Und insofern das Thema Deindustrialisierung, die Tatsache, dass viele Unternehmen jetzt schauen, wo sie Standorte aufbauen, die Diskussion um Volkswagen und natürlich die Realität, dass die Gewinnsituation deutlich zurückgekommen ist. Das würde ich nicht sagen, ist übertrieben, sondern da würde ich mir wünschen, dass da sogar noch mehr Ehrlichkeit ist, wie man da am besten gegensteuern kann und wie man damit am besten umgehen kann. Deutschland ist ein fantastisches Land, aber ich bin der Meinung, wir müssen uns auch wieder so ein bisschen zusammenraufen und der Führungsrolle gerecht werden, die Deutschland, meine ich, in Europa spielen sollte. Und da würde ich doch sehr hoffen, dass auch Europa im Ganzen sich seiner eigenen Rolle bewusst ist, in einem Kontext, wo die Veränderung hin zu einer multipolaren Welt wirklich hoffentlich zu einem stärkeren Zusammenschluss führen wird.
Raus aus dem Jammertal. Doch ob Deutschland schon bereit ist für die Führungsrolle, darf echt bezweifelt werden. Sind die Deutschen nicht gerade mit sich selbst beschäftigt? Klingt das jetzt zu pessimistisch? Dann will ich mal lieber zuversichtlich sein und hoffen, dass Deutschland noch rechtzeitig die Kurve kriegt. Damit sind wir am Ende der 85. Folge von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.